SWR aktuell, global.
Sie hören global die erste Umweltsendung im Jahr 2021. Am Mikrofon ist Axel Weiß. Was das neue Jahr uns bringt, da bin ich genauso gespannt wie Sie. Zumindest für den Ökoanbauverband Bioland ist es ein Jubeljahr. Der wurde nämlich vor genau 50 Jahren gegründet. Anlass für ein Gespräch mit Gerald Wede, dem Geschäftsleiter Agrarpolitik von Bioland, über Stand und Perspektiven des Ökoanbaus.
Eine Agrarwende funktioniert nur mit einer Ernährungswende parallel. Wir haben ja sozusagen auch gesundheitlich mit Milliarden von Folgekosten die Gesundheitskosten durch zu viel tierische Lebensmittel. Also wir müssen runter vom tierischen Konsum und leisten damit auch Beiträge für den Klimaschutz und andere Dinge.
Noch ein Grund zu feiern. Greta Thunberg ist am 3. Januar 18 geworden. Auch das wird uns in der nächsten halben Stunde beschäftigen, genau wie die neue CO2-Abgabe, die Plastikabgabe oder auch Flugzeuge mit Elektroantrieb und der Dinosaurier des Jahres, der alljährliche Schmähpreis des Naturschutzbund. Starten wir aber mal mit einer guten Nachricht. Deutschland könnte seine Klimaziele 2020 erreicht haben. Ein wenig scheint uns Corona beim Klimaschutz geholfen zu haben. Das zumindest hat die Denkfabrik Agora Energiewende berechnet, berichtet Marcel Heberlein.
Demnach ist der Ausstoß von Treibhausgasen in Deutschland 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 10% gesunken. Ohne Pandemie wäre laut Agora nur ein Rückgang von 3% rausgekommen. Und Deutschland hätte sein Klimaziel für 2020 verpasst. Laut Agora-Chef Greichen hat es echte, also dauerhafte Klimaschutzeffekte im letzten Jahr nur im Stromsektor gegeben. Weniger Strom kam aus Kohle, dafür mehr aus Gas, Wind und Sonne. Das hat unter anderem damit zu tun, dass Kohlestrom teurer geworden ist. Der CO2-Emissionshandel, den die EU im Energiebereich schon vor Jahren gestartet hat, zeigt Wirkung. Der Chef von Agora geht allerdings davon aus, dass Verkehr und Industrie wieder mehr Treibhausgase ausstoßen werden, sobald die Wirtschaft wieder anzieht. Überhaupt rechnet er für 2021 mit insgesamt mehr Emissionen. Nur durch schnelles klimapolitisches Handeln könne man dem entgegensteuern.
Ja, klimapolitisches Handeln hat Folgen. Wenn Sie tanken müssen, werden Ihnen die ordentlich gestiegenen Preise aufgefallen sein. Das hat auch mit der neuen CO2-Abgabe zu tun, die für fossile Energie neuerdings zu berappen ist. Das soll den Klimaschutz fördern. Meine Kollegin Stefanie Peik weiß, was so eine Tonne ausgestoßenes Kohlendioxid jetzt kostet.
Zum Start in diesem Jahr kostet der Ausstoß einer Tonne CO2 erstmal 25 Euro. Der Preis steigt dann von Jahr zu Jahr bis auf 55 Euro pro Tonne CO2 im Jahr 2025. Kritikern reicht das aber nicht. Sie sagen, für wirksamen Klimaschutz braucht es eigentlich noch deutlich höhere Preise. Den CO2-Preis zahlen zunächst die Unternehmen, die die Brennstoffe in den Markt bringen, also zum Beispiel Raffinerien oder Stadtwerke. Die entscheiden dann, in welchem Umfang sie die CO2-Kosten an die Kunden weitergeben.
Verbraucher spüren das vermutlich am ehesten beim Tanken.
Falls ihnen die Mineralölkonzerne komplett durchreichen, dann werden auf jeden Liter Diesel zunächst rund 8 Cent zusätzlich fällig. Beim Benzin sind es 7 Cent. Auch das Heizen mit Gas und mit Heizöl dürfte teurer werden. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat das Ganze für eine Beispielfamilie durchgerechnet. Wer im Einfamilienhaus mit Gasheizung wohnt und einen Benziner fährt, für den könnten dieses Jahr insgesamt rund 200 Euro CO2-Aufpreis zusammenkommen. 4 Jahre später könnten es dann schon rund 450 Euro sein.
Das neue Jahr bringt still und leise noch eine Abgabe, und zwar auf Plastik. Die EU hat sie eingeführt für nicht recycelten Verpackungsmüll aus Kunststoff. Die Idee dahinter erklärt meine Kollegin Alice Thiel-Sonnen.
Kampf gegen Plastik, das hatte sich die EU ja vorgenommen. Wir haben weltweit zu viel Plastik in der Umwelt. Das braucht ewig, bis es da biologisch abgebaut ist. Wir haben in der EU und in Deutschland zu viele Plastikverpackungen. Und davon werden auch noch zu wenige wiederverwertet. Viele landen einfach nur in der Müllverbrennung. Das ist eine teure Ressource verschwendet. Deshalb diese Steuer oder Plastikabgabe, 80 Cent für jedes Kilo Plastikmüll, das nicht recycelt wird, sollen gezahlt werden. Der Wunsch dahinter, wenn's was kostet, dann wird ja vielleicht mehr aufs Recycling geachtet oder noch besser, dann wird ja vielleicht auch weniger Plastikmüll produziert.
Stellt sich die Frage, wer wird das alles bezahlen?
Das ist noch nicht ganz raus. Fest steht, die EU-Mitgliedsländer zahlen das in den EU-Haushalt. Bei dem Verpackungsabfall, der in Deutschland anfällt, geht die Regierung von rund 1,4 Milliarden Euro aus, die für 2021 zu zahlen sind. Nun kann man sagen, Hersteller und Handel, ihr, die ihr die Verpackungen auf den Markt bringt, dann zahlt ihr doch auch die Plastikabgabe. So ist es in Frankreich oder Österreich geplant. Man kann aber auch hingehen und das Geld einfach aus dem Bundeshaushalt an die EU überweisen. Das favorisiert man offenbar derzeit in Koalitionskreisen in Deutschland. Ob es so kommt, ist aber noch nicht entschieden.
Also kann ich dann als Verbraucher davon ausgehen, dass manches im Supermarkt teurer wird, wenn es in Plastik verpackt ist?
Wenn man die Hersteller zur Kasse bitten würde für diese Plastikabgabe, dann ist natürlich zu befürchten, dass sie die Zusatzkosten einfach auf die Produktpreise draufschlagen. Aber wenn die Abgabe wirklich was bewegen soll, dann geht das nur über die Hersteller. Für die muss es interessanter werden, andere Verpackungen auszuwählen oder wenn schon Plastikverpackung, dann eben solche, die auch recycelt werden können. Und da gibt so eine Plastikabgabe natürlich einen passenden Anreiz. Wenn das Geld an die EU einfach nur aus dem Bundeshaushalt überwiesen wird, dann fühlt sich ja keiner irgendwie gedrängt, irgendwas an dem Plastikmüllproblem zu ändern und dann bleibt's, wie es ist.
Sie hören global die Umweltsendung. 20 Millionen männliche Ferkel werden künftig etwas weniger leiden müssen. Seit 1.1. nämlich darf niemand mehr in Deutschland einem Ferkel ohne Betäubung die Hoden abschneiden. Bis das soweit war, hat es lange gedauert, weiß Birgit Schmeitzner.
Mit Blick auf das Tierwohl heißt es ab sofort, eine vollständige Schmerzausschaltung muss garantiert sein. Wenn Landwirte also männliche Ferkel kastrieren wollen, müssen die Tiere für den kurzen Eingriff in Vollnarkose sein. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner betont, damit trete europaweit eine der strengsten Regelungen in diesem Bereich in Kraft. In anderen Mitgliedstaaten ist eine lokale Betäubung oder Schmerzlinderung ausreichend. Die neue Regelung in Deutschland geht auf eine Änderung im Tierschutzgesetz zurück. Im Jahr 2013 legten Bundestag und Bundesrat fest, dass die Schmerzen, so wörtlich, wirksam ausgeschaltet werden müssen. Für die Umsetzung räumte man den Landwirten eine lange Übergangsfrist von 5 Jahren ein, damit sie Alternativen suchen können. Auf diese Frist gestand die Politik der Branche dann nochmal 2 Jahre extra zu. In der Zeit gab es unter anderem ein Förderprogramm, staatlicher Zuschuss für Bauern, die sich ein Narkosegerät anschaffen wollen. Männliche Ferkel werden in Deutschland seit Jahrhunderten kastriert. Der Grund, wenn aus Ferkel Eber werden, dann kann deren Fleisch beim Erhitzen einen unangenehmen Geruch entwickeln. Das kommt längst nicht bei allen Ebern vor. Diese sogenannten Stinker kann man bei der Schlachtung aussortieren.
Schwein gehabt, wer als männliches Ferkel auf einem Biolandhof zur Welt kam. Dort ist nämlich die betäubungslose Kastration schon länger verboten. Gerald Wede ist der Geschäftsleiter Agrarpolitik von Bioland. Ist das jetzt eine stille Genugtuung für Sie, dass die Betäubung jetzt durchgängig Pflicht ist, auch für alle?
Ja, also das sind, glaube ich, viele Gründe. Das eine ist, wir haben eine starke Marke mit Bioland, die eine hohe Bekanntheit und eine hohe Glaubwürdigkeit hat. Ich kann eben mit Bioland dann meine Produkte auch besser vermarkten, habe auch bessere Marktzugänge dann zu Herstellern und zum Handel. Das andere ist aber auch die Gemeinschaft. Wir haben eine sehr lebhafte soziale Struktur in Gruppen, in Fachgruppen, in Gremien und dort wird sehr, sehr aktiv gearbeitet. Wir sind ein sehr demokratischer Verband und das macht den Leuten auch Spaß. Sie haben eine aktive Teilhabe und das spielt auch eine wichtige Rolle.
Als vor 100 Jahren der Schweizer Agrarpolitiker Hans Müller mit seiner Frau Maria und dem deutschen Arzt Hans-Peter Rusch überhaupt den organisch-biologischen Landbau erfand, der ja so Grundlage auch von Bioland ist, da war das eine Gegenbewegung zu der damals immer stärker werdenden industrieabhängigen Wirtschaftsweise. Heute kooperieren die großen Bioverbände, auch Bioland, mit den Discountern. Ist die Idee der unabhängigen bäuerlichen Vermarktung von damals jetzt tot?
Nein, überhaupt nicht. Wir wollen ja auch nicht abhängig werden jetzt von einem Unternehmen, sondern die Vielfalt ist wichtig. Wir haben ja eine starke Direktvermarktung. Wir arbeiten eng mit dem Naturkostfachhandel und eben auch mit dem Lebensmitteleinzelhandel schon über 20 Jahre zusammen. Das ist ja nichts Neues. Aber wir gestalten eben Zukunft. Wir sind einfach die Treiber dann für eine umweltverträgliche Landwirtschaft und gehen dort voran. Und natürlich muss ich dahin gehen, wo die Verbraucher einkaufen. Und deswegen kann ich den Lebensmittelhandel nicht ausschließen, sondern ich muss mehr Bioprodukte auch genau in diese Läden bringen und zwar auf einem hohen Qualitätsniveau.
Naja, jetzt wächst Bio in Deutschland zwar stetig, aber doch sehr langsam. 20% Bio bis 2030 bundesweit. Das Ziel ist, denke ich, noch in ziemlich weiter Ferne. Manche Bundesländer wollen sogar 40% Bio. Wie soll denn das gehen? Stehen die Bauern bei Ihnen jetzt schon Schlange?
Ja gut, wir haben in den letzten Jahren gute Zuwachsraten, ne? Aber alle müssen sich anstrengen, dass wir dieses 20%-Ziel, was wir ja in der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie und im Koalitionsvertrag stehen haben, bis 2030 erreichen. Wir sind jetzt bei knapp über 10% wahrscheinlich zum Jahreswechsel und da sind noch 10% zu machen in den nächsten 10 Jahren. Das ist herausfordernd, aber ist machbar und dort muss Politik eben die Rahmenbedingungen für Öko verbessern. Die Verbraucher gehen mit, ne? Handel, Hersteller gehen auch mit. Also wir müssen uns als gesamte Ernährungsbereich letztendlich in diese Richtung bewegen und das unterstützen. Und auch die EU hat ja noch ein höheres Ziel ausgegeben mit 25%.
Ja, jetzt wurde ja die neue gemeinsame Agrarpolitik der EU vor wenigen Wochen noch von der Bundeslandwirtschaftsministerin als Systemwechsel hin zu mehr Nachhaltigkeit gefeiert. Sehen Sie das auch so?
Nein, das genaue Gegenteil ist der Fall. Also das, was jetzt EU-Parlament und Rat, das sind ja die Mitgliedstaaten dort, beschlossen haben für sich, und das geht jetzt in die Verhandlungen des Triloges auch mit der EU-Kommission, zementiert eher den umweltpolitischen Stillstand und ignoriert vor allen Dingen den Green Deal der EU-Kommission. Die Kommission hat ja vor einem Jahr gesagt, wir werden klimaneutral bis 2050. Wir wollen Artenvielfalt steigern und hat dazu auch Strategien wie die Farm to Fork, ne, das betrifft Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion, auf den Weg gebracht und benennt dort sehr klare Ziele. 25% mehr Ökolandbau bis 2030, Pestizideinsatz halbieren, Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung halbieren, Düngung runter, alles super wichtige, richtige Ziele. Und die werden jetzt komplett ignoriert, ne, von Europäischem Parlament und Rat. Ne, also deren Beschlüsse gehen darauf nicht ein. Und das wird jetzt am Timmermans als Vizepräsident und Klimakommissar liegen, das in den Verhandlungen jetzt im Trilog stärker zu verankern, seine eigenen Ziele.
Was erwarten Sie denn 2021 von der Agrarpolitik auf EU-Ebene? Das haben Sie gerade schon angedeutet. Und auf der Bundesebene?
Ja, der Punkt ist wirklich ein Umsteuern. Und genau das ist jetzt das Gegenmodell. Nicht pauschal die Fläche zu bezahlen, wo das Geld dann bei Landbesitzern landet oder weitergereicht wird, wie das bisher der Fall ist, sondern Förderanreize schaffen für die Betriebe für mehr Umwelt, Klima und Tierschutz. Und da ist dann Klöckner in der Verantwortung oder letztendlich dann, je nachdem, wann das festgezurrt wird, dann auch eine neue Bundesregierung noch mitgestalten.
Okay, bleiben wir nochmal bei Ihrer Verantwortung, auch als Biolandwirtschaftsverband. Zucht von angepassten Sorten und Rassen. Ich habe gelesen, dass Sie seit 5 Jahren mit Demeter zusammen versuchen, eine ökologische Tierzucht tatsächlich voranzubringen. Tut sich denn da mal was? Denn bislang ist das ja wirklich so ein bisschen ein Schwachpunkt, dass man oft auf konventionelle Zucht zurückgreift, die man dann halt biomäßig hält. Aber eigentlich wäre es ja besser, wenn die entsprechenden Tiere und oder auch Pflanzen schon angepasst wären.
Genau so ist es. Ne? Wir brauchen eine auch an den Ökolandbau angepasste Zucht und dort deswegen engagieren wir uns da mit Demeter jetzt auch im Geflügelbereich, was sozusagen die angepassten Rassen im Hühnerbereich angeht. Ne? Das ist eben komplett überzüchtet, liegt in der Hand von drei internationalen Konzernen, diese Zucht. Und wir versuchen mit alten Rassen und Kreuzungen letztendlich dort angepasste Formen weiterzuentwickeln. Aber das ist natürlich teurer. Da muss der Verbraucher letztendlich mitgehen und einen höheren Preis fürs Ei und einen höheren Preis dann letztendlich auch für das Fleisch dann zahlen.
Bioland wird 50. Was müsste denn passieren, dass Sie den Verband auf einem guten Weg zum 100. Geburtstag sehen? Wo sind die größten Herausforderungen?
Ja, die größten Herausforderungen sind, dass wir gesamtgesellschaftlich und auch in der Politik eben wirklich die Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, ne, also das Überschreiten der planetaren Grenzen, wir haben den Klimaschutz, wir haben mit dem Insektensterben ja auch mal die Biodiversität auch in die Öffentlichkeit bringen können. Und das ist sehr, sehr wichtig auch für die Wirtschaft. Und das endlich zu kapieren, dass Wirtschaft nicht reines Wirtschaftswachstum ist, sondern dass wir die Grundlage, Erhalt der Lebensgrundlagen brauchen. Und da sind wir ein guter Beitrag. Und ich würde mir wünschen, dass wir dann zum 100-Jährigen dann auch einen sehr, sehr hohen Prozentsatz Ökolandbau in der Fläche haben, dass das der überwiegende Teil der Landwirtschaft dann ist.
Gerald Wede, Geschäftsleiter Agrarpolitik bei Bioland, über 50 Jahre Bioland und die Herausforderungen der Zukunft. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Sie hören global die Umweltsendung. Zur Jahreswende verleiht die Naturschutzorganisation NABU traditionell ihren Dinosaurier des Jahres, meist an als besonders rückschrittlich, naturzerstörerisch oder betonköpfig empfundene Politiker oder Manager. Diesmal allerdings bekam ein Autobahnprojekt den Preis. Klaus Heinrich berichtet.
Die geplante Hamburger Autobahn A26 Ost sei das perfekte Sinnbild einer antiquierten Infrastrukturplanung.
Sie zerstört nicht nur wertvolle Natur, sondern ist auch extrem klimaschädlich und unglaublich teuer.
Heißt es im Preisvideo des Verbandes.
Es muss jetzt Schluss sein mit diesem Schema F-Gebaue von Autobahnen und neuen Fernstraßen,
sagt NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger.
Wir können für die Zukunft einer sauberen Mobilität und einer Mobilität, die bedarfsgerecht in Deutschland ist, nicht auf die Konzepte der 50er und 60er und 70er Jahre setzen.
Die Verbindung von A1 und A7 im Hamburger Süden sei überflüssig, weil sie auf völlig überzogene Umschlagerwartungen für den Hamburger Hafen fußten. Statt der einst prognostizierten 25 Millionen Container Umschlag seien in den nächsten 15 Jahren nur die Hälfte realistisch. Deshalb sei es sinnvoller, das Geld in die bestehende Haupthafenroute zu investieren. Deren Sanierung kostet Bund und Stadt ohnehin über 3 Milliarden Euro. Das ironisch ausgezeichnete Autobahnprojekt ist nur 10 Kilometer lang, kostet aber 1,5 Milliarden Euro, also satte 150 Millionen pro Kilometer. Besonderer Clou, wesentlicher Bestandteil soll eine 50 Meter hohe Brücke sein, durch die Schiffe auf der Süderelbe zum Steinkohlekraftwerk Moorburg fahren können. Das Kraftwerk soll aber im kommenden Jahr stillgelegt werden. Zusammen mit der bereits im Bau befindlichen A26 West seien mehrere hundert Hektar Biotopfläche gefährdet, wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen, so der NABU. Betroffen wären unter anderem wertvolle Niedermoorböden, die auch als CO2-Speicher dienen.
Wir fordern deswegen die Freie Hansestadt Hamburg auf, genauso wie den Bund, diese Planung zurückzuziehen, diese Planung zu stoppen. Und es sollte zum Anlass genommen werden, insgesamt alle Neubauten, die im Bundesverkehrswegeplan momentan noch drin sind, einer sehr, sehr kritischen Prüfung zu unterziehen.
Die A26 Ost wurde vor 20 Jahren beim Bund bestellt. Die Gelder wurden jetzt vom Bundesverkehrsminister freigegeben. Der NABU hofft, dass Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher diese Gelder wieder abbestellt. Frage an NABU-Präsident Krüger, warum wurde der Dinosaurier des Jahres dann nicht direkt an die politisch Verantwortlichen vergeben?
Wir haben also hier ein Projekt, an dem der Bund und die Stadt Hamburg gleichermaßen die Möglichkeit haben zu steuern. Und von daher sind wir der Meinung, dass die Auszeichnung des Projektes der bessere Weg ist, gleichwohl es natürlich die persönlichen Verantwortlichkeiten gibt.
Mit dem aus Zinn gegossenen Dinosaurier des Jahres zeichnet der Naturschutzbund seit 1993 Persönlichkeiten aus, die sich in Sachen Umweltschutz in den Augen der Organisation als besonders antiquiert erwiesen haben sollen. Dino-Preisträger waren unter anderem der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Rückwied und der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages Ludwig Georg Braun sowie zahlreiche Bundes- und Landesminister.
Das müsste man sich mal in der Computerindustrie vorstellen. Heute bekomme ich geliefert, was ich vor 20 Jahren bestellt habe. Völlig undenkbar. Aber mit Straßen wird das so gemacht, das Resultat ist dann auch entsprechend veraltet. Rasant entwickelt sich dagegen die E-Mobilität. Bei dem Pkw scheint sich jetzt tatsächlich das E-Auto durchzusetzen. Aber was ist denn eigentlich mit Flugzeugen? Da gab es letztes Jahr, kaum bemerkt von der Öffentlichkeit, den ersten immerhin halbstündigen Flug mit einer umgebauten E-Cessna in den USA. Unser Korrespondent Markus Schuler in San Francisco weiß, wann wir damit rechnen können, dass Flugzeuge mit Elektromotoren zur Normalität werden.
Es gibt bereits Dutzende Firmen, unter anderem auch Airbus in Europa, die das weltweit testen. Besonders interessant ist aber der Markt hier in den USA, weil das Land eben sehr groß ist und die Schiene stellt nicht wirklich eine Alternative dar. Fliegen selbst über kürzere Distanzen ist da einfach schnell und sinnvoll. Wann allerdings die Serienreife von Elektrofliegern erreicht wird, das hängt vor allem von der Batterieentwicklung ab, denn die Batterien, die sind natürlich deutlich schwerer als das Kerosin. Einer der größten Flugzeugbauer, Airbus, sagt, bis 2030, also in 9 Jahren, könnte man mit elektrisch angetriebenen Flugzeugen auf der Kurzstrecke rechnen. Sie könnten dann gut 100 Passagiere transportieren.
Aber es gibt auch noch einige Hindernisse für die E-Flieger.
Ja, wie schon gesagt, ist einmal das Gewicht und der Platzbedarf der Batterien das große Problem. Zum anderen natürlich die Reichweite. E-Flieger eignen sich vor allem für kurze Strecken, also weniger als 800 Kilometer. Und diese Distanz, so sagen Experten, die liege im Bereich des Machbaren für diese neuen Flugzeuge. Bis 2025, so die optimistischen Hersteller, könnte man das schaffen.
Bleibt noch die Frage, wie steht's mit den Kosten der E-Fliegerei? Wird es günstiger oder teurer?
Also wenn man die Experten fragt und sich etwas umhört, dann sagen die alle, nach dem Pandemiejahr 2020 sowie der Notwendigkeit, dass wir es endlich ernst meinen sollten mit dem Klimaschutz, da dürfte das Fliegen in den kommenden Jahren vermutlich teurer werden. Gerade der Elektroflugzeugmarkt, der verschlingt im Moment noch viele Millionenbeträge, um eben Prototypen zu bauen, um die Batterieforschung anzutreiben. Also das dürfte man in der Anfangszeit vermutlich als Kunde mitbezahlen und deshalb dürfte das teurer werden.
Aber Geld ist ja bekanntlich genug da auf diesem Planeten. Es ist eher eine Frage der Verteilung. Und da werden sich schon einige finden, die den Traum vom eigenen E-Flugzeug auch bezahlen können. Wenn es läuft wie bei den E-Autos, dann hängt das ökologische Wohl und Weh eines E-Flugzeugs wahrscheinlich vorwiegend am Strom, mit dem es betankt wird. Wenn der aus erneuerbaren Energien stammt, ist alles okay. Wenn nicht, dann gibt das dicke ökologische Minuspunkte. Was würde wohl Greta Thunberg zur E-Fliegerei sagen? Die junge schwedische Klimaaktivistin hat sich ja schon geweigert, per Flugzeug über den Atlantik zu fliegen und saß lieber tagelang in einem Boot, wegen der schlechten CO2-Bilanz des konventionellen Fliegens. Am 3. Januar ist die wohl bekannteste Jugendliche der Welt erwachsen geworden. Am 3. Januar wurde Greta Thunberg, die Erfinderin des Klimastreiks und großes Vorbild der Fridays for Future-Bewegung, 18 Jahre alt. Ich finde es immer noch beeindruckend, was die in Sachen Klimaschutz weltweit vorangebracht hat.
Ich sitze hier vor Riksdagen, weil ich Schulstreiker für Klimaschutz.
Eine 15-jährige zierliche Schülerin mit zwei Zöpfen sitzt vor dem schwedischen Parlament, weil sie für das Klima streikt, sagt sie. Seit dem 20. August 2018 sind Freitage für sie und viele andere junge Menschen geblockt für den Klimaschutz, die Fridays for Future. Greta Thunberg ist eine Ikone, eine Heldin nicht nur für die junge Generation. Andere fühlen sich von ihr provoziert, vor allem solche, die nicht an den menschengemachten Klimawandel glauben. Und sie nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn sie prominente Politikerinnen und Politiker trifft, den Papst oder auf der UN-Klimakonferenz spricht. Alle hören ihr zu. Zugehört haben sie vielleicht, aber das bedeutet ja nicht, dass sie auch wirklich hingehört haben. Sonst hätten sie mittlerweile etwas getan, sollte man glauben. Jetzt sind Monate vergangen und sie haben nichts getan. Entweder haben sie nicht hingehört oder sie ignorieren alles oder sie warten auf irgendwas. Die Pandemie machte der Fridays for Future-Bewegung einen Strich durch die Rechnung. Millionen gingen weltweit noch 2019 auf die Straße, als wenige Monate später in vielen Ländern nichts mehr ging. Greta Thunberg verlegte ihren Protest ins Digitale. Nach über 2 Jahren ist sie immer noch unzufrieden damit, wie wenig jeder Einzelne für den Klimaschutz macht, sagte sie vor wenigen Wochen der schwedischen Zeitung Expressen. Menschen sind soziale Wesen, Herdentiere. Wenn sich niemand in unserem Umfeld so benimmt, als wären wir in einer Krise und unsere Führung das auch nicht tut, solange werden wir nicht verstehen, dass wir uns in einer Krise befinden. Den Rummel um ihre Person mag die Schwedin nicht. Zum einen wird sie öffentlich teilweise scharf angegriffen und beleidigt, so etwa von dem scheidenden US-Präsidenten Trump, der sagte, sie solle mal an ihrer Aggressionsbewältigung arbeiten, oder etwa der brasilianische Präsident Bolsonaro, der sie eine Rotznase nannte, die zu viel Aufmerksamkeit von den Medien bekäme. Dazu der Hass in den sozialen Netzwerken und auch Morddrohungen an ihre Privatadresse. Aufhören will sie deshalb nicht, sagt Greta Thunberg in der ARD-Dokumentation Ich bin Greta.
Aber ich bin ehrlich gesagt nicht so rädd. Ich bin mehr rädd für was passieren würde, wenn ich das nicht mache.
Ich habe nicht viel Angst. Ich hätte viel mehr Angst, wenn ich das hier nicht machen würde, sagt sie. Und trotzdem hat sich was verändert in den letzten Monaten. Greta Thunberg geht wieder in die Schule und gibt weniger ausgewählte Interviews. Sie möchte nur noch über die Sache sprechen, nicht über sich als Person.
Das war ein Bericht von Sophie Donges. Tja, das war global die Umweltsendung zum Jahresbeginn 2021. Am Mikrofon war Axel Weiß. Ihnen noch ein glückliches Jahr und bleiben Sie gesund.